Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Lesen Sie heute, was morgen passiert, zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 6. März 2025, Selenskyj-Dämmerung. Donald Trump holt den ukrainischen Kriegspräsidenten zurück in die Realität. Plötzlich stehen die Zeichen auf Frieden. Unsere Titelgeschichte in der gedruckten Weltwoche. Endlich hat's mal einer gesagt, endlich spricht's mal einer aus. Die weltpolitische Lage verändert sich dramatisch. Es ist schwindelerregend. Da bleibt wirklich fast kein Stein auf dem anderen. Die Amerikaner, und das ist ja eigentlich das Unerhörte für all diese Trump-Kritiker, die jetzt in die Tischplatten beißen. Da haben wir plötzlich wieder einen Politiker, der das macht, was er gesagt hat. Das gibt's ja gar nicht mehr. Das haben wir uns ja sozusagen abgewöhnt. Da sind wir mehr oder weniger handgreiflich, mitunter gewaltsam entwöhnt worden durch unsere Klasspolitik hier in Europa, in der Schweiz, in Deutschland insbesondere, aber auch in vielen anderen Ländern. Und Donald Trump ist das Gegenteil dieser politischen Dekadenz. Er setzt die Versprechen um, versucht sie umzusetzen, die er im Wahlkampf abgegeben hat. Donald Trump ist das wandelnde Gegenteil eines Friedrich Merz. Friedrich Merz ist der Anti-Trump. Der ist das wandelnde Kontrastprogramm seiner selbst, weil er ja das Gegenteil von dem macht, was er im Wahlkampf noch erzählt hat. Ich komme dann gleich auf dieses Schuldendebakel, auf diesen kolossalen Fehlstart, wie ich gestern bei Julian Reichelt auf News gesagt habe. Ja, es ist ein kolossaler Fehlstart und es ist auch wieder eine vollkommene Schubumkehr zu dem, was im Wahlkampf erzählt wurde. Das ist natürlich nicht nur ein Bruch mit Wahlversprechen, es ist auch eine Täuschung. Vor allem ist es eine Verachtung der Wähler und eine Verachtung des neu gewählten Parlaments, das da noch kurz vor Ladenschluss des Alten desavouiert werden soll. Das ist die Politik, die Sie in Deutschland sehen. Das löst sehr viel Protest, sehr viel Kritik aus, auch in den Medien. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Aber bleiben wir noch kurz bei der Selenskyj-Dämmerung in der neuen Weltwoche. Wir haben eine ganze Reihe von ausgezeichneten Artikeln, wie ich hier zu sagen mich erkühne, von ganz außerordentlichen Artikeln zur Weltlage, vor allem auch zum Krieg in der Ukraine. Jeffrey Sachs zum Beispiel, der amerikanische Professor der Columbia University, mit seiner Rede vor dem EU-Parlament. Wir dokumentieren sie hier, weil sie Ihnen einen viel sachlicheren Blick auf die ganze debakulöse Zuspitzung, auf diese Entwicklung, diese verheerende Entwicklung, die zum Krieg geführt hat, in der Ukraine darstellt. Und wenn man das gelesen hat, dann kommt man eben von diesem Horrortrip der totalen Putin-Verteufelung herunter. Dann werden einem Werkzeuge in die Hand gegeben, um diesen Konflikt sachlicher zu beurteilen und auch sachlicher die daran beteiligten Personen zu beurteilen. Und das ist eben wichtig, wenn man sich da einbunkert, einpanzert in dieser Feindbildbewirtschaftung, wenn man nur noch wie hypnotisiert auf diese Horrorbilder schaut, dann ist man gar nicht in der Lage, gefühlsmäßig in der Lage, eine Einigung, eine Verhandlung zu führen. Und das ist doch genau das Problem der Europäischen Union. Die haben sich vollgepumpt mit der Droge Hass, mit der Droge Feindbild, mit dieser ganzen Anti-Putinologie, mit dieser Anti-Putin-Dämonologie, mit diesem Anti-Putin-Kult. Und lassen Sie mich hier etwas ganz deutlich sagen. Das heißt nicht, dass das, was Putin macht, bejaht oder bejubelt oder begrüßt würde. Wir sehen diesen Machthabern auch nicht ins Gehirn. Aber wir müssen uns davor hüten, mit offensichtlich falschen, allzu einseitigen Theorien eine komplexe Sache mit Auswirkungen auf unseren Alltag beurteilen zu wollen. Alles viel zu einseitig, viel zu wenig kontrovers wurde da diskutiert. Die Medien haben versagt, schon wie damals in anderen Themen, Corona, Trump-Wahl, Migration, Klima und so weiter. Das setzt sich jetzt fort, vor allem in Europa. In den USA scheint der Wind zu drehen, hat der Wind gedreht, wobei es ist noch nicht ausgestanden, da sind sie noch nicht am Ziel. Also wir haben den Jeffrey Sachs, wir haben den Victor Davis Hansen, wir haben den Professor Glenn Deason aus Norwegen, der sich über die Männerfreundschaft oder die Männerbeziehung zwischen Trump und Putin Gedanken macht, und wir bemühen uns hier wirklich einerseits Meinungsvielfalt zu bringen, aber auch aufzuhören, abzufahren mit diesem sterilen Moralismus, mit dieser Neigung, jede politische Sachfrage zu einer religiösen Frage zu machen, in der es am Ende um Gut gegen Böse geht. Es gibt viele weitere hochinteressante Themen. Mir hat sehr gut gefallen die Würdigung der Krimiserie, der Streaming-Serie Jack Reacher durch den genialen Kulturjournalisten Jean-Martin Büttner im Kulturteil dieser Zeitung. Aber etwas möchte ich Ihnen hier noch vorführen. Ich habe es schon kurz aufblitzen lassen in meinem Intro. Lesen Sie heute, was morgen passiert. Meine Damen und Herren, ich sage das nicht ohne Stolz. In der Weltwoche werden Sie verlässlich informiert. Bekommen Sie Informationen, die auch den Zeittest bestehen. Nicht einfach nur dieses modische Zeitgeist-Zeugs da, diese Fieberblasen da auf den Schaumkronen der aktuellen Erregung, sondern wir gehen da etwas tiefer rein. Nur ein paar Beispiele, die wir hier auflisten. Am 29. September 2022 haben wir getitelt: Gebt dem Frieden eine Chance, man muss verhandeln, es gibt sachliche Lösungen in diesem Ukraine-Krieg, nicht einfach nur Waffen, Waffen, Waffen. Das haben wir im September 2022 geschrieben, Friedensverhandlungen haben 2025 begonnen. Am 11. Januar 2024, ganz am Anfang des letzten Jahres, das Jahr des Donald Trump, der amerikanische Ex-Präsident, wird 2024 prägen, zum Glück. Gewählt wurde er dann im November 2024. Oder dann zwei Schweizer Themen im Zusammenhang mit unserer Armee. Da haben wir als ziemlich einzige Zeitung weit und breit, einsam auf weiter Flur, zwei Exponenten kritisiert, den Armeechef und auch die Chefin des Armeechefs, die zuständige Wehrministerin, haben geschrieben, das ist die falsche Frau, der falsche Mann. Beide sind inzwischen zurückgetreten. Sie sehen also, dass die Weltwoche auf den tiefen Schichten der Wirklichkeit, nicht auf den Schaumkronen, Ihnen standfeste Perspektiven offeriert. Wir bringen Ihnen auch Meinungsvielfalt, nicht immer nur das Gleiche, more of the same, aber das kennen Sie, wenn Sie die Weltwoche schon etwas länger verfolgen. Allen anderen lege ich ans Herz, ja, lassen Sie sich darauf ein, abonnieren Sie uns, wir haben attraktive Angebote auch online. Die Weltwoche ist ganz anders als Zeitungen, die Sie kennen, weil wir eben ganz bewusst auch immer etwas gegen den Mainstream gehen, nicht aus Rechthaberei oder weil wir uns da sozusagen ja in einer exzentrischen Ecke einbetonieren wollen. Nein, aus der Überzeugung heraus, dass es eben wichtig ist, andere Meinungen zu bringen. Und im Moment haben Sie eine so dominierende Mainstream-Walze in Deutschland. Diese Medienwalze, das ist ja unglaublich. Und ich spüre, ich sehe das, ich höre das. Immer weniger getrauen sich da dagegen zu halten. Man wagt kaum mehr, eine andere Meinung zu haben. Zum Beispiel zu diesem Trump-Zelensky-Aufeinandertreffen. Das ist ja fürchterlich, wie das einseitig und meines Erachtens falsch besprochen wurde in den deutschen Medien. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Union und SPD sind über das Ziel hinausgeschossen. IFO-Präsident Clemens Fuest sieht nach den Berliner Beschlüssen eine neue Ära deutscher Schuldenpolitik, gerät im Gespräch zu Reformen und Sparsamkeit und hat eine schlechte Nachricht für Häuslebauer. Großes Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, das ist ein Kapitalfehler, ein kolossaler Fehlstart. Es ist Wählerverachtung, was der Friedrich Merz da macht. Auch eine Desavouierung des neuen Parlaments, ein Verstoß gegen demokratischen Treu und Glauben, das macht man einfach nicht. Das Motiv stimmt nicht, das Ergebnis stimmt nicht. Und wissen Sie, was das Unseriöseste ist? Das Unseriöseste ist jetzt diese Schauspielerei, mit der man tut. Das sei jetzt gewissermaßen ein Ernstfall, ein nationaler Notstand, und deshalb müsse man diesen noch nie dagewesenen Schuldenberg in Bewegung setzen. Unter Zertrümmerung aller Wahlversprechen, also das gilt für Friedrich Merz, er hat ja im Wahlkampf ausgeschlossen, an der Schuldenbremse herumfummeln zu wollen, er macht das Gegenteil, er verschmeißt sie einfach zum Fenster aus. Das ist unglaublich, was kümmern mich meine dummen Reden von gestern, überhaupt keine Verlässlichkeit, überhaupt keine Kontinuität bei diesem Politiker. Aber das ist doch letztlich auch zutiefst unseriös, weil wenn man so viele Schulden in Bewegung setzt und plötzlich einen derartigen Schwerpunkt hier gewissermaßen in die Landschaft hineinrammt, ja, dann fragt man sich, ja, hat man dann während des Wahlkampfs darüber gesprochen? Hat man die Notwendigkeit eines solchen Vorschlaghammers denn damals schon wenigstens in Umrissen gesehen? Nichts davon. 8 Tage nach den Wahlen haben sie gemerkt, angeblich, dass das jetzt wichtig ist. Und das zeigt ihnen noch etwas anderes über diesen Politiker. Der hat seine Impulse nicht im Griff. Der hat seine Nerven nicht im Griff. Und das sah man auch bei der Begründung dieses Schuldendebakels da, dieses Schuldenfiaskos. Hat nämlich gesagt, das sei jetzt aufgrund der jüngsten Entwicklungen des Weißen Hauses, Zelensky und Trump, ich meine, als ob so ein Zusammentreffen eine derart gravierende Auswirkung auf Deutschland haben dürfte. Da merken Sie doch, dass mit dem politischen Kompass etwas grundsätzlich nicht stimmt, meine Damen und Herren. Also hier fehlt die innere Ruhe, da fehlt die Coolness, aber es fehlt meines Erachtens auch die intellektuelle Kraft, die internationale Lage richtig zu verstehen. Denn in der Zwischenzeit hat ja Zelensky schon wieder eingelenkt und Donald Trump hat in seiner State of the Union Rede die Hand ausgestreckt zum ukrainischen Präsidenten, als das, was ihnen da als unmittelbar bevorstehender Weltenbrand verklickert werden soll, damit sie da Schulden machen, aufs geht nicht mehr. Ja, das entspricht ja gar nicht den jüngsten Tendenzen da draußen in der Geopolitik. Die Zeichen stehen auf Frieden, aber in der Europäischen Union stehen die Zeichen auf Krieg. Und das ist ja auch lächerlich. Ich meine, jetzt haben sich die NATO und EU-Staaten in London getroffen, um sich vor Zelensky zu stellen, aber Zelensky möchte gar nicht, dass die EU sich vor ihn hinstellt. Er paktiert lieber mit den Vereinigten Staaten von Amerika, die eine ganz andere Politik betreiben möchten als die Europäer. Und da haben ja die deutschen Zeitungen geschrieben, Trump verrät die Werte des Westens. Ja, verrät jetzt auch Zelensky die Werte des Westens, wenn er sich plötzlich Trump näher fühlt als diesen Eurokraten, die da eine Luftnummer veranstalten mit ihren Theaterinszenierungen, zum Beispiel in London. Also hier kritische Worte eines renommierten Ökonomen. Trumps Rede im Kongress, ich fand sie sehr berührend. Ich fand sie meisterhaft auch von der ganzen Dramaturgie, wie er hier eindrückliche Einzelschicksale versammelt hat. Nicht so eine typisch sterile Politikerrede, vor allem dieser Junge, der da eine schwere Hirnverletzung hat, eine Hirnkrankheit, ein Tumor und dann präsentiert wurde, vorgestellt wurde als ein Bub, der eben mal Polizeioffizier werden möchte. Er ist dann ehrenhalber schon zum Agenten ernannt worden. Das war richtig ergreifend, das zu sehen. Natürlich, die eiskalten Zyniker werden da müde lächeln, aber mich hat das also bewegt, meine Damen und Herren, mich hat das berührt, eine vor allem auch innenpolitisch ausgerichtete Rede, aber dann eben auch außenpolitisch Frieden. Trump will ein Friedensmacher sein, aber das lässt man ihm nicht durchgehen. Da drehen sie durch jetzt in der Europäischen Union, in Deutschland. Das verkraften sie nicht, dass der amerikanische Präsident Frieden machen will. Und ich habe es ja gestern schon in der Sendung gesagt, wir sind mit der absurden Situation konfrontiert, dass möglicherweise die Deutschen wieder einmal von den Amerikanern zum Frieden gezwungen werden müssen. Ich meine, sind wir denn eigentlich komplett verrückt geworden? Die Zollpolitik, das möchte ich noch hinzufügen, nicht, dass man das Gefühl hat, hier würde ein Trump-Gottesdienst veranstaltet, überhaupt nicht. Ich begrüße seine Friedensbestrebungen, ich begrüße seine marktwirtschaftliche Orientierung, seine Deregulierung, sein Kampf für die freie Rede gegen diesen Wokismus und diesen Genderwahnsinn. Das finde ich gut, aber sehr, sehr kritisch sehe ich die Zollpolitik. Da mache ich mir große Sorgen und ich hoffe nur, ich glaube auch, aber ich weiß es nicht, ich hoffe nur, dass das eine vorübergehende Geschichte ist, weil das ist zerstörerisch für die anderen, aber auch selbstzerstörerisch für die Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA teilen der Ukraine keine Aufklärungsdaten mehr mit, auch interessant. Also hier wird jetzt wirklich Druck gemacht, dass man diesen Krieg beendet, dass man da zu einem Waffenstillstand kommt, was der Selenskyj ja jetzt erstmals in Aussicht gestellt hat. Das ist doch ein riesiger Erfolg der Trumpschen Diplomatie. Aber anstatt das anzuerkennen, anstatt das zu würdigen, da steigern sich die deutschen Journalisten und auch die Politiker in einen regelrechten Hass gegen Washington hinein. Was ist denn da los? Kommen da aufgestaute Ressentiments zum Ausbruch? Und der Friedrich Merz, der doch der AfD immer vorgeworfen hat, ja, mit denen kann ich nicht reden, weil sie ja nicht mit den Amerikanern Freundschaft haben wollen, weil die AfD ja angeblich eine anti-amerikanische Partei ist. Deshalb braucht es eine Brandmauer. Ja, meine Damen und Herren, jetzt geht ja der Friedrich Merz auf Distanz zu den Amerikanern, zu Trump, muss er jetzt auch noch eine Brandmauer gegen sich selber machen. Also vor lauter Brandmauern sieht man da Deutschland nicht mehr. Warum Annalena Baerbock sich aus der ersten Reihe zurückzieht, die frühere Außenministerin will da etwas ins zweite Glied. Ich glaube jetzt nicht, dass das eine Depressionswelle in der deutschen Öffentlichkeit auslöst. Zur Lage des Westens, Heinrich August Winkler, der Historiker, Verrat auf offener Bühne. Es ist so peinlich, dass Trump jetzt hier den Westen verraten habe durch die Art und Weise, wie er den sehr arrogant und präpotent auftretenden Präsidenten Zelensky am letzten Freitag da abgefertigt hat, ihm die Grenzen aufgezeigt hat. Aus meiner Sicht nachvollziehbar. Zelensky wollte ja Trump im Weißen Haus, in dessen Büro, den Tarif durchgeben. Und da hat natürlich Trump gesagt und J.D. Vance, lieber Freund, bleib mal auf dem Teppich. Wir wollen Frieden, wir wollen einen Waffenstillstand. Wenn du den Krieg weiterführen willst, dann ohne uns. Ich meine, fair enough. Das ist doch kein Verrat. Das ist Diplomatie. Das ist Verhandlung. Das ist das klare Aufzeigen dessen, was man dem anderen mitgeben möchte. Wo ist denn hier der Verrat? Und das Wort Verrat ist ja noch absurder, wenn man es in Bezug setzt, jetzt, dass Zelensky mit Trump wieder gut auskommt, einigermaßen. Verrät jetzt auch Zelensky den Westen, der doch in diesem Zelensky die Verkörperung des Westens sehen will? Also auch da die EU, meine Damen und Herren, die deutsche Publizistik, viele deutsche Intellektuelle, auch dieser berühmte Historiker Heinrich August Winkler, die liegen doch neben der Wirklichkeit. Die stehen neben den Schuhen. Sie stehen auf der falschen Seite der Geschichte. Dabei sind sie ausgerechnet die, die unbedingt auf der richtigen Seite der Geschichte stehen wollen. Donald Trump ist das Gegenteil von Friedrich Merz. Donald Trump macht, was er sagt, und Friedrich Merz macht das Gegenteil von dem, was er gesagt hat. So einfach ist das. Ich ziehe Politiker vor, die machen, was sie sagen, die auch nach dem Wahlkampf sich noch daran erinnern, was sie dort gesagt haben und dann das auch in die Wirklichkeit umsetzen. In der Welt sehr scharfe Töne von Ulf Poschardt, zu Recht, wie ich meine, gegen Friedrich Merz, den deutschen Kanzler, der ja gar noch nicht Kanzler ist, noch bevor er die erste Amtshandlung macht, desavouiert er schon das neue gewählte Parlament. Lieber USA als Europa, jetzt lässt Milei die handelspolitische Bombe platzen. Ja, die Argentinier steigen vielleicht aus dem Mercosur-Freihandelsabkommen aus, um einen Deal mit den Vereinigten Staaten zu schließen. Argentinien, dieses Land, dieser politische Trümmerhaufen, der ein Sinnbild gewissermaßen war, auch für den Zustand vieler Länder des Westens, also quasi wir alle sind irgendwie Argentinien oder auf dem Weg zu Argentinien, und die Argentinier haben das gemerkt und deshalb diesem unkonventionellen Präsidenten Javier Milei das Vertrauen gegeben, und der entscheidet jetzt halt auch Common Sense nach realistischen Kriterien, und das müsste ja den Europäern auch zu denken geben, wenn nun die Argentinier da aus einem Deal mit der EU allenfalls auszusteigen gedenken, um dann lieber mit den Amerikanern zusammenzuspannen. Ja, interessante Zeiten, meine Damen und Herren, aufwühlende Zeiten. Und ich muss sagen, in Deutschland, das tut mir leid für die Bevölkerung. Ich meine, man hat hier ein klares Votum abgegeben für Mitte-Rechts und jetzt bekommen sie also Mitte-Links auf Steroiden, auf Kokain fast schon. Also das, was jetzt da kommt, dieses Schuldenpaket, das hat es ja noch gar nie gegeben. Und die ganzen Gaunereien da, diese Gaunerworte mit Sondervermögen, all dieses, diese Irreführungen, die sind ja auch da wieder mit dabei. Also da ist noch nichts ausgestanden und ich bin sehr enttäuscht, ich habe es auch in der Schweizer Sendung gesagt, ich bin sehr enttäuscht über Friedrich Merz. Ich habe das Gefühl, der ist unfähig, der kann es einfach nicht. Aber ich räume ein, das sind jetzt sehr frühe vorläufige Aussagen, aber es sieht sehr, sehr schlecht aus. Und wenn du schon am Anfang deiner Amtszeit, also quasi noch bevor du richtig einsteigst, nicht die richtigen Entscheidungen triffst und eben auch die, die deinem an sich oder angeblich konservativen und liberalen Profil entsprechen sollen, wenn du eben dann nicht diese Reformpflöcke einschlägst, wenn du den Linken nicht sagst, okay, ich komme euch in diesen und diesen Punkten entgegen, aber in diesen und diesen Punkten müsst ihr mir entgegenkommen, wenn du da die Waffen streckst, ja, wann will er dann seine Politik durchziehen? Mehr bewegen als jetzt wird er nicht mehr können. Und das ist ganz wichtig. Also hier zeigt sich doch das Ungenügen des Politikers Merz. Er hätte ja durchaus sagen können, wir müssen die Bundeswehr aufrüsten, wir müssen unsere Infrastruktur verbessern. Dagegen hat ja niemand etwas einzuwenden. Aber doch nicht mit 950 Milliarden Schulden, ohne irgendetwas abzubauen, ohne irgendetwas zu sparen. Er hätte diesen Notstand, den er da heraufbeschworen hat, den hätte er als Druckmittel einsetzen müssen gegen die SPD und hätte sagen müssen, da müssen wir aber dort und bei diesen unsinnigen Sozial- und Antifa-Förderungsprogrammen und diesem ganzen Unsinn müssen wir dort zurückfahren. Das hat er allerdings nicht gemacht, der Friedrich Merz. Das ist das große Versäumnis, das ist der kolossale Fehlstart dieses Politikers. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Das war's von Weltwoche Daily International. Morgen melden wir uns dann wieder zurück.